Es ist der 7.6.1964. Über der renommierten Schwimmanlage des Arden Hill Swimming and Tennis Clubs in Carmichael scheint schon seit den frühen Morgenstunden die heiße kalifornische Sonne. 1954 vom bekannten Schwimmcoach Cherm Chabur gegründet, sollten Schwimmer dieser Kaderschmiede hier in den nächsten 30 Jahren mehr als 200 Welt- und amerikanische Rekorde erschwimmen und unter anderem 31 Medaillen bei Olympia, davon 21 goldene, gewinnen. Gerade ziehen einige der zukünftigen Schwimmhelden unter den wachsamen Augen und dem unerbittlichen Kommando von Coach Chavour ihre Bahnen. Der später erfolgreichste unter ihnen, gerade einmal 14 Jahre alt, sitzt derweil am Beckenrand, schnauft tief durch und gönnt sich eine kurze Pause. Es ist der junge Marc Spitz. Der Marc Spitz, der 8 Jahre später in München bei Olympia 7-mal antritt, 7-mal gewinnt und das 7-mal in Weltrekordzeit. Heute ist für ihn nur ein weiterer Trainingstag, an dem seit den frühen Morgenstunden die Grundlagen für seinen späteren Erfolg gelegt werden sollen. Seit 4 Jahren ist der schmächtige, aber extrem willensstarke Marc bereits hier im Training. Schon mit 10 Jahren schwimmt der erste Weltrekord in seiner Altersklasse. Aktuell hält er 17 nationale Rekorde in seiner Altersgruppe. Immer dabei sein Coach Erwin Chador. Der gebürtige Ungar begleitet den jungen Marc neben Chefcoach Chavour seit seinem ersten Tag im Club. Über ihn wird Marc viele Jahre später nach seiner Karriere in einem Interview sagen: Erwin war nicht nur ein Trainer, er war eine Naturgewalt. Er brachte mir bei, dass Technik ohne die mentale Härte eines Kriegers im Wasser nichts wert ist. Chador war derjenige, der mir den Killerinstinkt eingeimpft hat, während spätere Trainer eher die taktische Feinabstimmung übernahmen. Als Erwin Chador im Jahr 2012 verstirbt, ist Marc Spitz einer der ersten, die ihn würdigen. Er bezeichnet ihn in seinem Nachruf nicht nur als Trainer, sondern als den Mann, der ihm beigebracht hatte, was es bedeutet, unter Druck nicht zu zerbrechen. Jetzt sitzt dieser Erwin Chador neben ihm am Beckenrand, breitschultrig, gut aussehend und schaut ihn auffordernd an. So, dann lass uns mal wieder loslegen. Ich feiere meinen 29. Geburtstag schließlich nicht umsonst hier am Becken. Und in ein paar Monaten wechselst du zur Coach-Legende George Haynes in Santa Clara. Bis dahin musst du noch einiges lernen. Marc schaut ihn gespielt verzweifelt an. Ich dachte, du würdest es wenigstens heute mal ein bisschen langsamer angehen lassen, du Schinder. Dann springt er grinsend zurück ins Becken und sein Coach übernimmt wieder das Kommando. Brutal diszipliniert und technisch perfektionistisch beginnt der gebürtige Ungar mit den für Amerika eher ungewöhnlichen, kurzen, hochintensiven Intervallen mit minimalen Pausen. Das zielt darauf ab, die Laktattoleranz, also die Fähigkeit des Körpers mit Übersäuerung umzugehen, massiv zu steigern. Er, Chador, nennt das schmerzhaft trainieren. Auch sein Techniktraining ist ungewöhnlich innovativ. Er bringt dem jungen Marc für seine spätere Paradedisziplin, Delfin, zum Beispiel eine völlig neue Schmetterlingstechnik bei, optimiert seine Wasserlage. Die ungewöhnlichen und ungewöhnlich erfolgreichen Methoden des Ungarn sind kein Zufall. Denn Erwin Chador ist zwar ausgebildeter Schwimmer, aber mit dem Herzen ist er Wasserballer. Und nicht irgendeiner. Noch vor wenigen Jahren war er einer der Weltbesten. Teil des olympischen Goldteams der Ungarn 1956. Damals war Chador auf dem besten Weg, ein nationaler Held zu werden. Einer wie Marc Spitz 8 Jahre später. Unter anderem dank des kombinierten Schwimmer-Wasserball-Wissens seines ungarischen Coaches sein wird. Dessen Heldenfotos mit vielen Medaillen gingen damals um die Welt. Vom damals 21-jährigen Erwin Chador hingegen ging nur ein einziges Bild um die Welt. Es zeigt ihn blutüberströmt am Beckenrand von Melbourne. Die Konsequenz? Statt umschwärmt in seiner Heimat Ungarn, sitzt Chador jetzt in Kalifornien und gibt sein Wissen an junge Schwimmer weiter, statt selbst davon zu profitieren. Klar, seine Geschichte hatte er Marc oft erzählt, als Motivationshilfe. Er wollte ihm klar machen, wenn ich mit einer klaffenden Wunde gegen die Weltmacht Sowjetunion bestehen kann, dann kannst du dieses Rennen gegen einen Jungen aus Los Angeles gewinnen. Und immer wenn der junge Marc Spitz einmal über sein hartes Training klagt, erinnert ihn Chador kühl daran, dass er sein Land, seine Familie und sein gesamtes Leben verloren hat, um hier am Beckenrand stehen zu können. Aber am Ende ist diese Beziehung bittersüß. Denn es ist das Aufeinandertreffen zweier Welten. Die des traumatisierten, politisch geprägten politischen Leistungssports und die des aufstrebenden, hochbegabten amerikanischen Traums. Die Geschichte von Marc Spitz, ohne Erwin Jador kaum denkbar, wird zur weltweiten Heldengeschichte. Die Geschichte von Erwin Jador dagegen ist lange Zeit fast vergessen. Obwohl Quentin Tarantino, der ihr 2006 schließlich eine Dokumentation widmet, sie einmal als die beste Geschichte, die nie erzählt wurde, bezeichnet hat.
Ich liebe diese Intros, ich sag's dir ganz ehrlich. Und dieses XXL-Intro ist nochmal mit deiner heute Morgen auch etwas rauchigen Stimme, wir nehmen am Morgen auf, noch einmal mehr das Intro, das es braucht, um diese Geschichte heute zu erzählen. Dies ist die 7. Episode unseres Podcasts The Grudge. Mein Name ist Nico Beckspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein und heute erzählen wir euch die Geschichte eines Spiels, in dem ein Krieg blutige Spuren im Olympischen Wasser von Melbourne hinterlassen hat, von ungarischen Nationalhelden, russischen Bösewichtern, von neuen Biografien, verlorenen Identitäten, neuen Chancen und alten Wurzeln. Und dazu, Nico, stürzen wir uns ins Wasser. Aber bevor wir uns gemeinsam ins Olympiabecken von Melbourne stürzen, was würdest du sagen, was ist der Nationalsport der Deutschen?
Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig, wenn du dir Zahlen anguckst, Statistiken anguckst. Und ehrlicherweise habe ich es am Leib in den letzten Wochen wieder gespürt. Fußball ist die unangefochtene Nummer eins, da sind wir uns, glaube ich, klar. Wenn wir angucken, welche Mitgliederzahlen es gibt, der DFB ist mit über 7 Millionen Mitgliedern, ist der größte Verband der Welt. Ne? Also, und wir sind hier ein kleines Land. Jeder, wenn du es hochrechnen, ist 8, jeder Zehnte ist im Prinzip irgendwie Mitglied beim DFB. So, guck dich um in der Gesellschaft. Überall findet es statt. Wir haben natürlich auch durch Erfolge da auch in der Gesellschaft Bedeutung gehabt. Jeder WM-Titel hat irgendwie so eine besondere Note. Das Wunder von Bern 1954 war ja auch quasi so eine Geschichtsstunde für Deutschland nach dem Krieg, irgendwie wieder eine neue Identität zu schaffen. Die Bundesliga gehört zu den größten und schönsten Ligen der Welt. Was die Zuschauerzahlen angeht, ist es die Größe. Also Fußball ist die klare Nummer eins. Aber, und das ist ganz interessant, auch Turnen ist hier groß. So, wir haben natürlich auch darüber wahrscheinlich auch so ein geschichtliches Fundament, das dafür sorgt. Und ich glaube, es ist auch so ein unter dem Radar stattfindendes, weil wir wahrscheinlich gefühlt alle unsere Kinder irgendwo irgendwie in den Turnsport reinwerfen. Turnvater Jahn, ne? Die Älteren werden sich erinnern, ob sie den da schon mal gehört haben, hat schon im 19. Jahrhundert das Ganze zu einer Bewegung gemacht. Und ich glaube, es ist bis heute auch relevant. So, man merkt es dann auch mal, dass Medaillen gewonnen werden, aber es ist nicht so, hat nicht so einen Impact wie eine deutsche Meisterschaft, muss man sagen. Und ich finde auch schon, dass dieses Land darüber hinaus auch noch weitere Sportarten hat, die relativ groß sind und auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das, glaube ich, auch alles immer so dann vielleicht mehr in sich passiert und trotzdem eine riesengroße Größe hat. So, Handball. So, ich glaube, wenn man so lokal guckt, gibt es so viele Erfolge, die diese Mannschaften wie Kiel und Flensburg in ganz Europa gefeiert haben. THW Kiel geht ja nicht umsonst als eine der größten Instanzen im europäischen Handball. Die Liga ist die stärkste Profiliga der Welt. Wir haben mit Michael Schumacher zum Beispiel auch im Motorsport, in der Formel 1 über Jahrzehnte einen riesengroßen Erfolg gefeiert. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Der Wintersport ist, glaube ich, wenn man mal drauf guckt, also eins dieser Elemente, von dem wir alle, ich dir wird's ja genauso gehen wahrscheinlich, im Winter, das läuft von morgens bis abends im Fernsehen.
Absolut.
Und ich glaube, das liegt auch daran, weil es halt dann doch diese Region seine Relevanz hat. Wir sind eine Biathlon-Nation, wir sind eine Bob-Nation, überall werden da Titel gewonnen, wir waren mal Skispringen stark, wir haben Tennis-Ära gehabt. Du siehst also, es ist insgesamt, ich weiß nicht, wie du das auch für dich wahrnimmst, aber ich finde es total spannend, dass wir in diesem Land vielleicht dann noch auf der Größe und dann auch auf der Intensität, mit der in Regionen Dinge gemacht werden, halt schon Sportarten haben, die überstrahlen. Fußball ganz groß. Und ich in Hamburg habe damit nichts zu tun, aber wenn ich auf die letzten Olympischen Spiele schaue und irgendwie 6 Millionen Leuten dabei zugucken, wie wir im Rodeln wieder 19 von 26 Medaillen gewinnen, dann ist das auch ein Sportfokus in diesem Land, den ich nicht so mitkriege, der aber sicherlich dort auch Emotionen auslöst.
Ja, vor allen Dingen, das hat natürlich immer ganz, ganz doll viel damit zu tun. Wir finden halt auch alles toll, wo wir Medaillen gewinnen. Und ich meine, du hast immer nur die letzte olympische Bilanz angucken. Unsere Medaillen haben wir im Eiskanal gewonnen. Und 6,5 Millionen Menschen, die ein paar Jungs dabei zugucken, wie sie sich auf dem Rodelschlitten so einen Kanal darunter werfen, Das ist schon echt beeindruckend. Also das sagt schon auch was über unser Verhältnis zum Sport aus. Wir wollen sie dann auch schon siegen sehen, unsere Helden.
Ja, ich glaube auch ehrlicherweise, wenn man so ein bisschen darauf guckt, was Sport alles mit Menschen auslöst und was dann auch für eine Verbindung zu den einzelnen Sportarten du ziehen kannst, dann ist immer Emotionalität das, was die Sachen hochhält. Ich meine, dabei gibt es ja auch genug Überraschungen. Wir haben hier Rodeln in Deutschland, das wird vielleicht von draußen vielleicht auch mal ein bisschen belächelt. Aber ich finde, guck mal, wenn du über Italien redest, als Beispiel mal so, da ist Fußball natürlich das eine und das andere. Aber Fechten, was mir nicht bewusst war, ist da genauso groß, weil es einfach eine olympische Geschichte in dem Land hat.
Das stimmt. Oder nimm die Dänen. Klar, Danish Dynamite, Fußball. Aber dann würde man ja vermuten, naja, da wird wahrscheinlich irgendwie Wintersport oder sonst irgendwas sein. Wintersport haben die Dänen offensichtlich im Gegensatz zu Norwegern oder Finnen herzlich wenig zu tun. Stattdessen, wusste ich auch nicht, die Dänen haben Handball mit erfunden. Und deswegen ist das, also die haben es wirklich mit erfunden.
Deswegen sind die gerade so gut da drin wahrscheinlich.
Ja, und das ist, die Dänen würden sagen, das ist ein Kulturerbe des Landes, Handball. Und wir haben einen Anspruch darauf, dass wir das richtig gut spielen. Und das ist auch total wichtig dort. Und dann, das ist jetzt eher jüngste Geschichte, Fahrradfahren. Bjarne Riis und jetzt Jonas Vingegaard, auch total wichtig. Oder, das fand ich auch ganz lustig, Frankreich. Unsere Klischeevorstellung würde ja dann immer sagen, Fußball und Radsport wird wahrscheinlich da auch schwer angesetzt sein. Fußball ist es auch, Radsport ist auch ganz groß. Aber, wovon wir zwei wahrscheinlich auch nicht so richtig was mitkriegen, es gibt zwei weitere glühende Leidenschaften. Rugby unter anderem.
Ja, und das ist total spannend. Da kann ich eine Anekdote erzählen. Ich war mal in Paris für eine Veranstaltung, anderes Thema. Und hab dann abends geguckt, wo gibt's denn hier Fußball? Wo kann ich Fußball gucken? Und dann gab's keinen Fußball, aber dann war zufällig Rugby-WM Halbfinale. Ich glaube Argentinien gegen Neuseeland. Da habe ich mir ein Ticket geholt und ich dachte mir, Rugby in Paris? Und dann bin ich dahin und habe ich gesehen, wie Scharen an Franzosen dahin gelaufen sind, um das zu gucken. Ich so, wusste ich nicht. Schönes Event. Und man hat gemerkt, dass es Teil der Kultur ist.
Mal in einer Agentur gearbeitet, deren Chef unter anderem an Bord der All Blacks saß. Und dieser, Saatchi und Saatchi, und diese Agentur wurde dann irgendwann gekauft von einem französischen Network. Und ich hatte bis dahin das mit dem Rugby und der Dimension von Rugby überhaupt nicht überrissen, wie wichtig das ist. Und bin dann aber mal in einem internationalen Management-Meeting gesessen. Währenddessen lief das Spiel Frankreich gegen Neuseeland. Und das gesamte Management-Meeting ging nur darüber, die Jungs saßen alle an ihren Handys, verfolgten das Spiel und drehten komplett durch. Und man brach dann irgendwann diese Sitzung auch nach einer Dreiviertelstunde ab und hat gesagt, komm, mach's Fernsehen an, wir gucken jetzt irgendwie Rugby. Völlig irrsinnig.
Ja.
Aber das ist eben, das ist für die Franzosen, ist das zumindest im Süden, da ist Rugby deutlich populärer noch als Fußball. Und dann,
was ich spannend finde, ist, ich bin ja jedes Jahr in Cannes, jedes Jahr da in Nizza und so. Ich weiß nicht, ob du das auch auf der Liste hast, aber hier mit den Kugeln, da sind überall so Felder, also der Park ist quasi halb nur benutzt, weil da Buhlfelder aufgebaut sind. Ist das so groß?
Das ist irrsinnig groß. Also das ist jetzt ja kein Leistungssport im klassischen Sinne, aber es ist ein wahrer Volkssport. Und praktisch auf jedem Dorfplatz siehst du Menschen, die mit Metallkugeln um sich werfen. Und das ist der Inbegriff französischer Geselligkeit, savoir vivre. Das gehört einfach dazu. Und dabei trinkt man dann schönen Landwein oder knabbert am Stück Käse. Herrlich.
Ehrlicherweise, ich sitze da dann manchmal, gucke mir das an und denke mir, ja, das ist wirklich, weil du kannst es von jung bis alt spielen. So, England ist ja auch ein Land, wo wir natürlich mal über Sport und Volkssport reden müssen. Und da ist es ganz interessant, weil es natürlich aus meinem Blickwinkel so den Sport, also auch da ist Fußball ein Thema, aber es ist halt ein Königreich. Und deswegen ist Cricket der offizielle Nationalsport, was mir ehrlicherweise so auch gar nicht bewusst war. Aber was natürlich daran hängt, dass das, keine Ahnung, im 16. Jahrhundert erfunden wurde und Fair Play da eine große Rolle spielt. Das passt alles zu den königlichen Häusern. So, es ist natürlich ein Sommersport, dementsprechend auch auf so Flächen und auch in Veranstaltungen, wo ich wahrscheinlich auch noch nie war und wahrscheinlich auch nie hinkommen werde. Denn meine Sache ist die wahre Die wahre Liebe, die Engländer haben, wofür ich auch schon so oft dahin gefahren bin, und ich glaube, die meisten würden es auch beantworten, das Fußball, weil die haben es ja auch erfunden, ne? Also kulturelle Dominanz heißt hier einfach, wir haben diesen Sport erfunden und die ganze Welt spielt das, was wir spielen, und wer die Engländer mal kennengelernt hat, weiß, dass sie dementsprechend auch stolz darauf sind. Ja, so. Aber das ist nicht der Grudge, von dem wir sprechen, denn wir haben jetzt viele Sportarten durch und wir können jetzt auch 10 Länder durchgehen, aber ich frage mich, bis wir irgendwo da landen würden bei dem Sport, über den wir heute reden wollen.
Deswegen haben wir das gerade eben ja gemacht. Wir setzen unsere Europareise jetzt mal fort und landen in Ungarn. Und das, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie gut dein Wissen über Ungarn ist, meins war, bevor wir diese Episode geplant haben, noch nicht ganz so gut wie jetzt.
Zu Wasserball meinst du, ne? Ich habe nicht gesagt.
Wasserball und grundsätzlich zum Sport. Also was würde man vermuten? Also man würde ja bei den Ungarn immer vermuten, Fußball natürlich. Und das ist auch der Sport der Herzen. Das ist der populärste Sport mit der größten Fangemeinde. Da gibt es ein historisches Erbe. Du hast das vorhin schon erwähnt, das Wunder von Bern. Da gab es ja eine andere Mannschaft, die Goldene Elf, Ferenc Puskás und wie sie alle hießen, die eigentlich abonniert waren auf diesen Sieg und dann im Wankdorf-Stadion eben ein böses Erwachen erlebten. Aber das ist ein historisches Erbe, was dort auch fortlebt. Und das ist nach wie vor das große Thema. Aber lustigerweise gibt es einen anderen Sport, der ist dort ja fast genauso beliebt. Und das ist Wasserball. Jetzt muss man immer überlegen, wie entsteht ein Nationalsport? Also zum einen entsteht er natürlich dadurch, dass man in einer Sportart irgendwie Erfolg hat. Und wenn du das danach bemisst, dann ist eindeutig Wasserball in Ungarn Nationalsport, denn die Ungarn gelten als die erfolgreichste Wasserballnation der Geschichte. Die Herrennationalmannschaft hat bereits 9 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. Das ist ein einsamer Rekord. Und das haben sie über die Strecke von über 100 Jahren gewonnen. Also die waren schon bei den ersten Olympiasiegern dabei und sind auch später wieder Olympiasieger geworden. Also das ist über einen langen Zeitraum gewesen. Und insofern werden Siege im Wasserball in Ungarn fast wie so eine Art Geburtsrecht wahrgenommen. Also das haben wir doch verdient. Also da müssen wir doch dabei sein. Und auch mit einem enormen Stolz gefeiert. Also wenn du in den WM-Tabellen, den EM-Tabellen und in den olympischen Tabellen zurückguckst, auf die ganzen Turniere der letzten 50, 60, 70 Jahre, also sie waren immer irgendwo in Reichweite der Medaille und haben häufiger als alle anderen dann auch entsprechend zugeschlagen. Und das hat halt schon in den 20er Jahren angefangen, als sich Ungarn zu einer europäischen Spitzenmacht entwickelt hat. Das Spiel kommt übrigens aus England, ist von England nach Ungarn geraten. Und dort gab es einen legendären Trainer, Béla Komjadi, der den Sport revolutioniert hat, der den Luftpass erfunden, mit dem der Ball gefangen und direkt geworfen wird, ohne dass er das Wasser berührt. Also insofern ist Wasserball in Ungarn weit mehr als ein Hobby. Das ist wirklich identitätsstiftendes Kulturgut. Fußball lockt die meisten Zuschauer an, aber Wasserball ist der Sport, in dem Ungarn die Welt dominiert und den die Menschen mit höchstem Respekt behandeln.
Und das finde ich total spannend, denn ich kann sagen, ich bin so ein Kind, das Olympia immer komplett vom Fernseher gesessen hat. Damals, als es das so gegeben hat, am Ende des Tages vielleicht auch. Nee, gar nicht, weil es nicht keine Alternativen gibt, sondern einfach, weil es insgesamt total faszinierend war, Sportarten kennenzulernen, die man nicht kannte. Und ich habe mir vom Fernseher durchs Gucken versucht, so ein kleines bisschen was beizubringen. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hubertus, ob du Ahnung vom Wasserball hast. Aber ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast hört und wir jetzt hier von einem Wasserballvorfall vor 60 Jahren reden wollen, 70 Jahren reden wollen, guckt ihr uns alle an wie ein Auto, ist mir auch schon vollkommen klar. Deswegen lass uns mal versuchen, kurz ein bisschen einzuordnen, was das ist. Und ist ganz lustig, laut einer Definition, die hier irgendwie vielleicht das ganz trifft, kann man es beschreiben als Mischung zwischen Schwimmen, Handball und Ringen. Und es stimmt ja auch eigentlich, denn am Ende müssen sie im Wasser schwimmen, was ich total faszinierend finde, dass sie da also körperlich total anstrengend die ganze Zeit schwimmen müssen. Dann müssen sie den Ball fangen, das heißt, du musst die ganze Zeit mit den anderen 3 Körpergliedmaßen versuchen, dich oben zu halten, damit du im 4. das Ding werfen kannst. Und ich finde diese Sache, die du beschrieben hast, cool. diese Technik fangen und weiterwerfen und so. Man sieht da, wenn man das da gesehen hat, wie sie dann immer mit dem Arm so in der Luft wedeln und so, quasi der ganze Körper dazu da ist, um irgendwie den Ball über Luft zu halten. Und dann halt ringen, weil das, was aber wirklich ausmacht, das sehen wir alles nicht. Die haben irgendwann ja angefangen, ich kann mich genau daran erinnern, ich weiß nicht mehr wann, aber ich habe früher Wasserball immer von oben geguckt und irgendwann haben sie mal angefangen, Kameras von unten aufzustellen. Und dann hast du gesehen, was da los gewesen ist.
Also du wunderst dich nicht, wenn du das siehst, warum Wasserball als die brutalste Mannschaftssportart bei Olympia bezeichnet wird immer im Sommer. Das ist echt brutal.
Ja, echt mit allem drum und dran. Ne? Und ich glaube, die Geschichte, die du wolltest erzählen, die ist ja nur die Spitze des Eisberges. Aber Spielfeld, 30 mal 20 Meter bei den Herren, 1,80 Meter Tiefe, damit du darfst den Boden nicht berühren, du musst die ganze Zeit schwimmen. Auch hart, ne? 4/4, 8 Minuten Netto-Spielzeit. Wird hier immer unterbrochen durch Tore und so. Die Uhr wird dann noch angehalten, damit die 8 Minuten sich auch noch länger und schmerzhafter anfühlen. Dann hast du aber auch nur 30 Sekunden Zeit, um den Angriff auszuführen, was ich ehrlicherweise ganz gut finde, weil sonst könntest du damit unheimlich taktieren mit diesem Ball, das gehört dazu. Es gibt 7 Spieler, 6 Feldspieler, 1 Torwart. Diese Einhandregel, die wir schon beschrieben haben, die gilt auch dazu. Und das finde ich total lustig, wenn man in die Definition geht, dass es quasi nicht mit beiden Händen spielen darf. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, wie willst du denn das auch machen? Also weißt du, wenn du kannst ja nicht mit beiden Händen und dem kompletten Rumpf versuchen, das klappt ja alles gar nicht. Also ist es ja eher ein taktisches Mittel, das du verhindern möchtest.
Ja, du musst ja vorstellen, also das kannst du mal gerne probieren, wenn du das nächste Mal in einem entsprechend tiefen Pool stehst, wie das ist, wenn du auf der Stelle Wasser trittst. Das können wir logischerweise.
Normal sterben.
Aber jetzt überleg dir mal, du musst so Wasser treten, dass du quasi bis zur Hälfte aus dem Wasser rauskommst, weil du musst ja ganz hoch kommen, um über die gegnerische Abwehr aufs Tor werfen zu können. Das heißt, da muss irgendwie so eine Technik dabei sein. Du kannst dich nicht vom Boden abstützen, weil du darfst den Boden nicht berühren. Das heißt, die haben schon echt was drauf, die Jungs. Also das ist heftig.
Und kennst du die Szene, wenn sie so kraulen und den Ball hier vorne haben? Das nennt man Dribbling. Wusste ich auch nicht. Finde ich lustig. Und die Fouls sind ja, und das finde ich auch das Lustige, wenn man mal auf Wasserball guckt, ist ja eigentlich das, was dieses Sport, also wenn man mal guckt, eigentlich, es geht ja irgendwie um Tore, aber eigentlich geht es die ganze Zeit darum, wie foulst du und wie foulst du, das macht dieses Sport so absurd. Gibt es verschiedene Varianten von einfachen Fouls und schweren Fouls, so zum Beispiel wegdrücken und so. Ich stelle mir das so hart vor, wenn du dann kannst auch noch unter Wasser kämpfen musst und so. Gibt es einen Freiwurf, dann so eine einfachere Sache. Aber wenn du so richtig reißt, ziehst, hältst, den Gegner kaputt machen willst, gibt es auch schon mal 20 Sekunden Strafe, die du des Feldes verwiesen wirst. Und wenn man sich dann vorstellt, dass du mit einem Mann weniger versuchst, das Tor zu verteidigen, wenn die stehen ja auch immer rum und werfen hin und her, das ist schon, ne, das ist schon schwer. Wahrscheinlich fast unmöglich. Penalty gibt es natürlich auch. Der wird dann dementsprechend bei noch härteren Fouls ausgerufen und ist ein fast sicheres Tor, wenn man anguckt, wenn du aus 5 Metern dem kleinen Typen, der mit dem Kopf rausragt und in diesem schwimmenden Tor da hängt, dem das Ding um die Ohren zu hauen. Es geht also dementsprechend richtig zur Sache und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man hier mal betonen müssen, denn Wasserball ist nicht, wie wir das alle im Pool kennen, wir schmeißen ein paar Bälle zueinander, sondern Wasserball ist, da sind 2 Typen, die richtige Kanten sind, männlich wie weiblich gelesen, das gilt ja für alle da im Game, muss man ehrlicherweise sagen, und die wollen sich quasi die ganze Zeit nur kaputt machen, aneinander reiben und irgendwie zerstören. Das finde ich schon krass.
Und jetzt stellt sich die Frage, warum um Himmels Willen ist das in Ungarn jetzt so populär? Ja,
keine Ahnung.
Also wir mussten es beide ein bisschen recherchieren. Also zum einen ist es natürlich so, wie schon gesagt, es ist ein Goldgarant. 9 olympische Goldmedaillen, habe ich schon erzählt. Wenn du mal aktuell drauf guckst, die Nationalmannschaft gehört nach wie vor zur absoluten Weltspitze. 2026, bei der Europameisterschaft haben sie das Finale erreicht, haben gegen die im Augenblick etwas bessere Mannschaft der Serben verloren, haben sie also die Silbermedaille gesichert. 2023 sind sie zuletzt Weltmeister geworden. Und dieser Sport hat in Ungarn dadurch Helden erzeugt. Tibor Benedek, Tamás Kasas, Benedek schon tot, Tamás Kasas lebt noch. Das sind in Ungarn echte Volkshelden. Wir werden gleich hören, Jarmati zum Beispiel, ein Zeitgenosse und Mitspieler von unserem Helden dieser Geschichte. Das sind alles wirklich riesige Helden gewesen in Ungarn. Dazu hat unter anderem die Geschichte beigetragen, die wir heute erzählen wollen, nämlich das berühmte Blutbad von Melbourne, wo Wasserball...
Der Cliffhanger funktioniert, das weißt du, ne?
Es haut schon hin. So, das heißt, diese Geschichte hat dem Sport dann nochmal einen extra Schub verpasst. Allerdings hat das auch was damit zu tun, dass Ungarn sozusagen perfekt geeignet ist für Wasserball. Was ich nicht wusste, ist, dass es in Ungarn über 1300 Thermalquellen gibt. Und das führt dazu, dass du das ganze Jahr über im Freien im Wasser schwimmen kannst, in gut geheizten, sozusagen thermalisierten Stadien, wenn du so willst. Und es gibt dadurch alleine 50 reine Wasserballarenen. Also da wird nicht geschwommen im Sinne von, was wir halt so kennen, Kraul, sonst was, sondern da wird nur Wasserball gespielt. Das sind richtige Stadien, die für diesen Sport dort errichtet worden sind. Das Schwimmstadion Alfred Hajos auf der Margareteninsel in Budapest ist sowas wie das Wimbledon des Wasserballs. Die haben jetzt, also Ungarn ist deutlich kleiner als Deutschland, hat 120 professionelle Wasserballclubs. Wir haben 210, das sind aber meist Abteilungen, Unterabteilungen von Schwimmclubs. Also wenn du einen Ungarn nach dem beliebtesten Sport fragst, dann wird er wahrscheinlich Fußball sagen. Wenn du ihn aber fragst, auf welchen Sport er am stolzesten ist, dann lautet die Antwort fast immer Wasserball.
Ja. Kannst du es aussprechen auf Ungarisch?
Vigilapta.
Deswegen stark. Ich habe nämlich definitiv hier noch ein bisschen Probleme mit den ungarischen Namen. Ich bin im Prinzip jedes Jahr da. Ich mag das wahnsinnig gerne. Aber Schrift und Sprache ist immer wieder eine Herausforderung. Ich bin immer beim Sigurd-Festival, von dem ich jahrelang gedacht habe, es ist das Sigurd-Festival. Ist aber das Sigurd-Festival. Ich finde es mit den Thermalbädern auch spannend, wenn ich mir vorstelle, die sind ja nicht immer sehr schick und sowas alles und in der Mitte ist das Becken und dann prügeln sie sich da im Wasserball. Aber das musst du machen als Nation, wenn du da eine Rolle spielen willst, denn die Konkurrenz ist groß, das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Und turns out, Deutschland ist es nicht. Die haben einmal Gold gewonnen. Das ist aber auch jetzt schon 100 Jahre her.
Ja.
Und ich sehe auch, da ist total lustig, ich habe auch immer so...
Nico, ja? Sagt dir Hagen Stamm was?
Ja, klaro.
Spandau 04, Wasserball Spandau 04, die hatten mal richtig Bedeutung und unter Hagen Stamm, der war ja erst Nationalspieler, also Spandau hat er gespielt, dann ist er Nationalspieler gewesen, dann ist er Bundestrainer gewesen, ist der Topfunktionär im deutschen Wasserball. Unter dem wurden auch Medaillen gewonnen, der hat als Spieler Medaillen gewonnen, der hat als Trainer Medaillen gewonnen und so weiter und so weiter. Also es gibt schon auch durchgehend immer eine Zeit, wo die Deutschen dann in so Endrunden und Ähnlichem auftauchen.
Ich bin ja so ein Fan von Statistikbüchern, schon immer in meinem Leben gewesen und dann auch Absurditäten, dass ich mir angeguckt habe, wer wann wo wie Titel gewonnen hat, auch in wer war wann Tischtennismeister, solche Sachen wollte ich immer wissen. Habe ich nicht mehr alles ganz auf dem Sender, aber ich weiß, dass Spandau 04 gefühlt in 30 Jahren 28 Mal deutscher Meister war.
Sogar 30 Mal.
Ja, also genau, also dementsprechend. Aber wir sind bei Nationalmannschaften und wenn man sich das anguckt, wenn das in Ungarn ein Ding ist, dann ist es irgendwie auch klar, dass in den alten jugoslawischen Ländern das auch zu einem Thema geworden ist. So, das ist da mit Jugoslawien selber und Kroatien auch schon, weil ich muss mir vorstellen, dieses Gefühl von, was für Typen sind das, die da ins Wasser steigen, um Bock zu haben, sich im Wasser zu prügeln, ohne dass es aussieht, sich zu prügeln, passt. Die Serben sind da auch in den letzten 10 Jahren sehr, sehr erfolgreich gewesen und haben so ein bisschen die Weltmacht so ein bisschen übernommen. Italien hat eine Tradition da drin, die machen das dann aber auch wie beim Fußball, dann werden sie mal Weltmeister in einer Dekade und dann machen sie 30 Jahre lang nichts und dann gewinnen sie wieder große Titel. So ist halt bei denen, glaube ich, auch vielleicht sogar zum Drama des Landes. Die Sowjetunion, natürlich, als es die Sowjetunion war. Und wie in allem extrem physisch und extrem geradlinig, hat natürlich auch zu Goldmedaillen geführt. Großbritannien hat auch Titel gewonnen, aber, und wir wissen ja, haben wir vorhin gelernt, es kommt eigentlich aus Großbritannien. Das ist der Grund, warum Großbritannien, und ich glaube ehrlicherweise, ist auch der Grund, warum die Engländer überhaupt so viele Sportarten immer erfunden haben, weil sie einfach früh Titel gewinnen wollten. Das ist wie im Fußball. Fußball erfunden und nur einmal den Cup gewonnen und seitdem nichts passiert, im Wasserball genauso. Da waren es halt auch 1900, 1920 irgendwo, da wurden Titel gewonnen, seitdem nicht. Aber es ist ja trotzdem eine Geschichte, die wir heute erzählen wollen, von Olympia 1956. Aber warum eigentlich?
Ja, Also in der Tat, warum gräbt sich ein Halbfinale bei Olympischen Spielen in Australien so tief in das kollektive Gedächtnis eines ganzen Volks ein? Dazu müssen wir jetzt mal ganz kurz den Sport ein bisschen verlassen und eine kleine hochpolitische Zeitreise antreten. 1956, dem einen oder anderen wird das was sagen, 1956 war das Jahr des ungarischen Volksaufstands gegen die Sowjetunion. Das war eine der bedeutendsten Erhebungen gegen die sowjetische Vorherrschaft im Ostblock, begann als friedliche Demonstration und endete in einer blutigen Tragödie. Fangen wir mal mit den Ursachen an. Stalin ist 1953 gestorben. In vielen Satellitenstaaten der UdSSR keimte die Hoffnung auf, dass es ein bisschen Reformen geben wird, dass die Zügel ein bisschen weniger scharf angezogen werden. In Ungarn war die Lage dabei besonders angespannt, weil derjenige, der dort politisch bestimmte, Mátyás Rákosi, war ein deutlicher Vertreter der stalinistischen Vorgehensweise. Also das Land litt wirklich unter stalinistischem Terror, unter der Geheimpolizei, unter Schauprozessen, unter wirtschaftlicher Not. Und die Menschen hatten die Schnauze voll. Sie wollten Meinungsfreiheit, sie wollten Unabhängigkeit und sie wollten auch den Abzug der sowjetischen Truppen. Das wurde immer lauter. 1956 im Juni gab es Arbeiterproteste in Polen, die zumindest teilweise auch erfolgreich waren. Und die wirkten ein Stück weit auch als Katalysator nach Ungarn. Am 23. Oktober 1956 begann dann die Revolution in Budapest mit einer friedlichen Solidaritätskundgebung von Studenten für Polen. Als die Demonstranten dann allerdings versucht haben, das Funkhaus zu besetzen, um ihre Forderungen zu verlesen, hat die Geheimpolizei angefangen, in die Menge zu schießen. Die Menschen haben an dem Tag dann ein Symbol der Freiheit kreiert. Damals gab es die ungarische Flagge, die kennen wir, grün, rot, weiß. Und in dieser Flagge in der Mitte war das Sowjetzeichen, also Hammer und Sichel. Und die Protestierenden, insbesondere Studenten, schnitten in der Mitte der Flagge das Sowjetzeichen raus. Und das war das Zeichen für Freiheit und auch für Revolution. Am Ende wurde das riesige Stalin-Denkmal in Budapest gestürzt. Du kannst dir vorstellen, das kam jetzt beim großen Bruder, beim Sozialistischen, auch nicht ganz so richtig toll an. Angesichts der Unruhen wurde ein gemäßigter Reformkommunist namens Imre Nagy zum Ministerpräsidenten ernannt. Und in den wenigen Tagen der Freiheit ist dann auch tatsächlich Unglaubliches passiert. Der hat das Ende des Einheitsparteiensystems verkündet, hat den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt gefordert und hat Ungarn schlicht und ergreifend zum neutralen Land erklärt. Das ging, wie gesagt, der Ausbruch war am 23. Oktober. Die Russen haben sich das exakt bis zum 4. November angeguckt. Und dann hat der Unterstaatschef Nikita Chruschtschow, hat die Sowjetführung dann beschlossen, jetzt reicht's. Weil, wenn das in Ungarn losgeht, dann geht es in allen anderen Ländern wahrscheinlich auch los. Und es startete die Operation Wirbelwind. 2000 sowjetische Panzer sind nach Budapest geschickt worden. Und obwohl Arbeiter und Studenten erbitterten Widerstand und auch einen Häuserkampf dort geliefert haben, ist es am Ende natürlich so ausgegangen wie erwartbar. Die Russen haben den Aufstand niedergeschlagen. Besonders bitter dabei, die Welt hat halt zugeschaut, es hat halt keiner eingegriffen. Es gab verzweifelte Radioappelle an den Westen, doch bitte einzugreifen, bitte militärische Hilfe zu leisten. Die ist ausgeblieben aus vielen, vielen Gründen. Bilanz, 2.500 bis 3.000 Ungarn sind gestorben und ca. 700 sowjetische Soldaten. Es sind im Zuge dieser ganzen Geschichte etwa 200.000 Menschen aus Ungarn in den Westen geflohen. Und der kurzzeitige Regierungschef Imre Nagy wurde 1958 nach einem Geheimprozess hingerichtet. Eingesetzt wurde dann Janosch Kadar als neuer Moskau-treuer Regierungschef. Das heißt, wir haben im Spätherbst 1956 in Ungarn, wenn du so willst, und das ist jetzt bewusst nicht ernst gemeint, das bitterste Grudge-Match, was du dir vorstellen kannst. Die Ungarn kämpfen um ihre Freiheit, sie kämpfen gegen die UdSSR und das geht schief. Wie gesagt, Spätherbst.
ja, was, weißt du, was daran so, also A, sind alles Geschichten vor meiner Zeit, auch vor deiner Zeit, die politisch aber dann trotzdem nachhallen. Ich habe das alles ja nachgearbeitet, ich habe das mitbekommen in den jungen Jahren, in denen ich dann Olympia erlebt habe und diese ganzen Großveranstaltungen, sind das ja unterschwellige Dinge, die auch 30 Jahre später noch Einfluss auf bestimmte Entscheidungen hatten. Dieser Kalte Krieg hat uns alle umfasst und hat alles mitbegleitet. Deswegen, ich bin damit groß geworden. Aber es waren irgendwie dann trotzdem klassische Spiele und das war der Sport und man hat irgendwie versucht, das, also das Politische und Unpolitische zu halten über die Generationen. Ganz spannend. Es ist ja bis heute so, dass es zwei Punkte gibt, die so immer diskutiert werden. Zum einen Politik im Sport, zum anderen das Event bleibt da, wo es ist. Und das finde ich an 56 so spannend. Diese, also den einen kleinen Effekt, den ich, mit dem ich einladen will, denn das ist jetzt für Ungarn schlimm. Damals gewesen, dass da Menschen dafür sterben, sinnlos dafür sterben mussten, ist alles so, lässt einen fassungslos dahinter. Wenn wir den Blick aber auf Olympia richten und auf Melbourne, dann gibt es ja mehrere Dinge, die diese Spiele quasi unter einen sehr schlechten Stern gestellt haben. Und kannst du dich noch daran erinnern, was für große Diskussionen es darüber gab, dass die WM in Katar 22 im Winter stattgefunden hat, weil es da zu heiß ist?
Genau.
Politikum, seine Mutter? Zu Recht auch, muss man auch sagen, man muss darüber diskutieren etc. Und Tradition bricht an der Stelle für ein Staat wie Katar, was alles zur Diskussion war. 1956 war es aber das Gleiche. Da war es wahrscheinlich aber eher aus gesundheitlichen Gründen, hier wahrscheinlich auch, aber da, ich kann mir da weniger Politik und Business dahinter vorstellen. Melbourne, Australien, südlicher Äquator, wenn hier Sommer ist, ist da Winter. Also man muss es umdrehen. Deswegen hat man diese Spiele in den November gelegt. In den Frühsommer, Spätfrühling von Australien, um es erträglicher für die Leute zu machen. Dadurch hat sich es auf der Achse erstmal verschoben. Das wiederum hat dazu geführt, dass, und das kannst du ja nicht ahnen, dass quasi alles, was davor passiert ist, direkten Einfluss darauf hatte. Wenn die ganzen Dinger im August stattgefunden hätten, Juli, August, wäre das alles an diesen Olympischen Spielen vorbeigegangen. Aber so war es ein Pulverfass, ne? Also wir haben den Volksaufstand gehabt, es gab am Suezkanal eine Krise, die auch noch darauf Einfluss genommen haben, sodass es einfach ganz viele Boykotts gegeben hat. Für mich auch in meinem Bild fast unvorstellbar. Es gab es immer wieder, aber dass einfach Leute dahin nicht hingegangen sind, ne? So, und damit wurden es die ersten Boykottspiele. Denn wegen dieser Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn haben zum Beispiel Niederlande, Spanien und Schweiz gesagt, wir gehen da nicht hin. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen.
Übrigens, lustige Randnotiz. Die Schweiz hat die Spiele in Melbourne boykottiert. Aber weil damals Pferdetransport nach Australien nicht möglich war, fanden die Olympischen Reiterspiele in Europa statt, und zwar im Sommer. Und da hatte die Schweiz noch dran teilgenommen und dann passierte das alles und daraufhin hat die Schweiz gesagt, dann boykottieren wir jetzt den Rest der Olympiade. Also sie haben sozusagen nur einen Teilboykott gemacht. Als Reiternation waren sie noch dabei.
Es macht es ein bisschen absurder auch, ne, dass Melbourne Spiele sind und die Reiterspiele in Europa. Diese Krise am Suezkanal hat dazu geführt, und ohne da jetzt politisch weiter reinzugehen, dass es dort auch Boykott gegeben hat, halt ein bisschen von der anderen Seite. Ägypten, Irak, Libanon waren alle mit dabei. Und dann hast du noch einen Fakt für uns hier herausgearbeitet, dass auch die Volksrepublik China nicht dabei war. Taiwan das Thema. Turns out, 80 Jahre, 70 Jahre später immer noch die gleiche Geschichte. Was mir aber gar nicht bewusst war, dass China jahrzehntelang nicht an den Olympischen Spielen teilgenommen hat.
Die sind erst 80 bzw. 84 wieder zurück zu den Olympischen Spielen gekommen, weil China die Ausschließung Taiwans gefordert hat. Das hat das Olympische Komitee verneint. Und daraufhin haben die Chinesen gesagt, da machen wir halt nicht mit. So.
Schade. Also es ist auf jeden Fall, es war Politik pur an diesen Spielen und damit ein hervorragender Nährboden, um irgendwie, glaube ich, für uns hier das zu werden, dass es ein Grudge ist.
Ja, man muss sich das jetzt ja mal vorstellen. Nochmal zeitlich eingeordnet. Gerade eben, Ende Oktober, marschiert in meinem Land, in meinem Heimatland, marschieren die Russen ein, schlagen einen Aufstand nieder, der von breiten Teilen der Öffentlichkeit, der Bevölkerung getragen wird. Ich bin Sportler, ich nehme Olympischen Spielen teil. 3 Wochen später. Und Spiele ausgerechnet gegen die Nation in meinem Volkssport, gegen die Nation, die mein Land gerade überfallen hat. Und das ist dann eben nicht mehr eine abstrakte gesellschaftspolitische Ebene, sondern das ist eine Form von ganz persönlich empfundenem Hass, die da plötzlich entsteht. Ich meine, versetz dich mal in deren Lage. Die ungarischen Spieler waren auf die Russen sowieso schon nicht so sonderlich gut zu sprechen, weil nach 1945 im Zuge der sozialistischen Verbrüderung die ungarischen Trainer und Mannschaften ganz oft in die UdSSR geschickt wurden oder sowjetische Sportler integriert wurden in ungarische Teams, um zu lernen, was die dort machen. Ungarn galt so ein bisschen als das Schaufenster des Ostblocks im Sport und die sowjetische Führung wollte, dass ihre Athleten von den Besten lernen. Also haben ungarische Experten halt dabei geholfen, Trainingspläne zu entwickeln, taktische Grundlagen zu schaffen für das sowjetische System. Und die ungarischen Spieler schauten hilflos zu, wie die Russen durch erzwungenen Wissenstransfer immer besser wurden. Also das alleine ist dann ja schon mal nicht cool. Es ist dein Sport. Okay, wenn es ein anderer jetzt auch gut kann, dann ist es ein Gegner. Aber wenn du deinen eigenen Gegner quasi trainierst und dir selber heranzüchtest, und zwar nicht freiwillig, das sorgt jetzt nicht unbedingt für tiefe persönliche Freundschaften, vermute ich mal. So, und jetzt, also nur noch mal ganz kurz, versetz dich in die Lage. Es kommt zum Volksaufstand. Die ungarischen Spieler waren zu dem Zeitpunkt in einem Trainingslager in der Tschechoslowakei. Sie haben Schüsse gehört, sie haben auch den Rauch gesehen über der Grenze, wussten aber nicht, ob ihre Familien noch leben. Erwin Chador ist aus dem Trainingslager abgehauen, ist 25 Kilometer nach Ungarn reingelaufen und hat versucht, seine Familie zu finden. Die wohnten da wohl offensichtlich relativ in der Nähe und ist dann wieder zurückgekommen ins Trainingslager, nachdem er festgestellt hat, sind noch alle am Leben. Die durften auch das Trainingslager nicht verlassen. Die sind dort kaserniert worden und sind direkt aus dem Trainingslager nach Melbourne geschickt worden. Das heißt, sie hatten keine Möglichkeit, rauszukriegen. Und damals gab es eben noch nicht Social Media und auch nicht das Internet oder sonst irgendwas. Sie wussten es einfach nicht. Sie wussten dann schon, da gab es einen Volksaufstand und der ist niedergeschlagen worden. Als die ungarische Mannschaft in Melbourne ankommt, ist das Erste, was sie machen, die ungarische Flagge im olympischen Dorf runterzureißen und in der Mitte das Loch auszuschneiden beziehungsweise das Sowjetemblem auszuschneiden. Und es als Flagge der Freiheit wieder nach oben zu ziehen. Erwin Chador hat später in einem Interview gesagt, wir hatten das Gefühl, nicht nur für uns selbst, sondern für alle Ungarn zu spielen. Dieses Spiel war unsere einzige Möglichkeit, ihnen Widerstand zu leisten. Und jetzt kommt ja noch ein verschärfender, Faktor hinzu. Also du hast erstmal diese persönliche Irrsinnssituation. Und die ist noch angeheizt worden dadurch, Australien, Einwanderungsland, da lebten auch eine Menge Ungarn. Und die hatten sich natürlich im Vorfeld der Olympischen Spiele besonders Karten für dieses Wasserballturnier besorgt. Dementsprechend waren das jedes Mal Heimspiele. In diesem Falle Heimspiele mit einer besonderen leidenschaftlichen Zuschauernote, denn die saßen natürlich alle da draußen und wollten Rache.
Ey, und weißt du was, das ist krass, Sport nicht politisch und trotzdem Sport immer mit Politik aufgeladen. Und ich glaube, das wird bis zum Ende immer so sein. Diese Trennung funktioniert nicht, weil du in bestimmten Situationen ja entweder Stolz für deine Stadt, für deinen Verein oder halt für dein Land hast. Und in der Situation, wie du sie jetzt hier skizziert hast, kann, also ohne dass ich dabei gewesen bin, ohne dass ich Ungar bin, ich kann ja verstehen, wie viel Wut du darauf hast auf einem neutralen Boden, wo du weißt, hier kann dir nichts passieren erstmal.
Ja, so, absolut.
Hier kannst du loslegen, hier kannst du dich wehren. So. Und wenn du dann die Gelegenheit kriegst, den Gegner zu fassen zu kriegen, um dich an ihm abzuarbeiten, so, dann ist es ein Geschenk, ne? Und am Ende sollte es ja dazu kommen. Denn in der Finalrunde spielten die Ungarn zusammen mit der UdSSR eben und Italien, USA, Deutschland, Jugoslawien um die Medaillen. Was ich ganz krass finde, die Ungarn, da wirkt es ein bisschen so, als ob sie auch durchs Turnier, ohne dass ich die Leistung von damals einschätzen kann, aber die haben halt alles gewonnen. So Italien weggehauen, Deutschland weggehauen. So, das heißt, die waren im Halbfinale und du hast gemerkt, die haben alle darauf gearbeitet, dass sie an diesem 6.12. das Halbfinale gegen die Sowjetunion spielen.
Das war das besondere Nikolausgeschenk.
Ja, genau das. Und dann kommt etwas und ich bin, guck mal, ich sag's offen, Auch wenn es gegen mich ist, ich bin Fan von Trash Talk. Ich bin Fan davon, wenn du es im Sport schaffst, in den Kopf des Gegners zu gehen. Ich würde sagen, auch in meiner kleinen bescheidenen Amateurfußballkarriere war das eine meiner größten Leidenschaften, nenne ich es auch mal wirklich, in den Kopf meines Gegners zu kommen. Und das ist auch die ungarische Mannschaft, die Taktik, die sie angewandt haben. Zum einen halt versuchen es sportlich zu machen, zum anderen aber hier psychisch den Leuten auf den Sack zu gehen, irgendwie reinzugehen, Sprachbarriere nutzen. Das heißt, alle haben in der Schule Russisch gelernt. Also setzen wir es an dieser Stelle jetzt ein und beleidigen sie bis aufs Blut als Mörder, Barbaren und gehen daran. Und man muss sich ja vorstellen, das waren ja russische, auch hier im sportlichen Sinne gemeint, Soldaten, die ihren Weg gemacht haben, die ein Teil eines Regimes waren, die ihren Job war es, an der Front im Wasserballbad den Kampf auszutragen, aber nicht sich emotional damit auseinanderzusetzen, was dann eigentlich um sie rum passiert. Die haben einfach nur Wasserball gespielt und dann triffst du auf eine Truppe, die dir in den Kopf reinkrabbeln will.
Mal du ja überlegen musst, wie haben die Russen denn ihre Bevölkerung informiert? Also du kannst dir ja vorstellen, da ist es nicht so, dass die Jungs sehr viel wussten über den Volksaufstand. Das war ein Thema, was in der russischen Presse möglichst nicht erwähnt wurde. Denn das war ja nicht vorgesehen, dass der sozialistische Bruderstaat maulig wird und unzufrieden ist, sondern das war eigentlich, so gut es geht, weiter Friede, Freude, Eitelkeit. Und es waren böse revanchistische Elemente, die dort einzelne böse Taten vornahmen. Und deswegen, das hat die Spieler im Wasser, die Russen, auch vermutlich eher brutal und ungebremst getroffen. Die hatten überhaupt keine Vorstellung, wieso das jetzt so brutal ist. Und dann musst du dir noch vorstellen, immer wenn du aus dem Wasser kommst und dich auf die Auswechselbank setzt oder eine Pause machst, schreien hinter dir ein paar tausend Ungarn dir noch ins Ohr und schreien Freiheit für Ungarn und ähnliches. Und denkst, sag mal, wo bin ich denn hier hingeraten? Was ist denn jetzt los?
Und dann gibt es ja schon etwas, dass man Russen der Sowjetunion ja immer auch also sportlich vorhalten muss, dass sie oder kann, dass sie das nur nie belegen kann, dass sie auch immer sportliche Erfolge gefeiert haben. Und auch diese Truppe war halt im Finale, oder im Halbfinale, das heißt, sie waren gut. Und wie besiegst du sie? Du kannst sie sportlich besiegen und in die Köpfe krabbeln. Und das haben sie gemacht. 4-0 kurz vor Schluss geführt. Da war das Ding eigentlich schon durch. Und dementsprechend die Russen auch wütend, so, dass die eigentlich sich mehr jetzt wehre ich mich, und im Wasserball kannst du, haben wir ja gelernt, kannst dich ja im Prinzip auch prügeln, und das gehört teilweise noch ein bisschen mit zum Sport dazu, also sich mehr damit auseinandergesetzt, sodass eigentlich klar war, du verlierst es, aber irgendwie wollten die Russen wahrscheinlich sich auch nochmal wehren. Und dann ist es absurd, dass es so eine Minute vor Ende, wo es eigentlich alles schon durch ist, dann diese Szene oder die Situation passiert, die dazu führt, dass wir so ein legendäres Foto bekommen haben. Und Erwin Schador hatte gerade einen Spieler markiert, hat quasi sich darauf hingewiesen, was da los ist, zum Schiedsrichter geguckt, hat gesagt, was ist hier los und sowas alles. Und dann kommt die linke oder rechte von Valentin Prokopov, ja, genau, und haut ihm einen rein. Und ich finde, das ist, wenn man sich mal überlegt, Olympia Fair Play, die Situationen, in denen so etwas in der Geschichte der Olympischen Spiele passiert ist, die kannst du wahrscheinlich an ein paar Händen abzählen. Bei Hunderttausenden von Sportlern, bei Tausenden von Events. Das hat es so besonders gemacht. Die Wut darüber, dass die Wut über die Politik auf diesen 7 Wasserballern von Russland so abgeladen wurde, hat bei ihm dazu geführt, dass, nochmal Prokopov, dass der halt einfach zugelangt hat. Bam, aufs Auge, bam, Cut, bam, Blut im Wasser. Dann ist er irgendwann rausgekrabbelt worden, hat das Becken verlassen und hat eine Blutspur hinterlassen. Es waren 5.500 Zuschauer da und wir gehen alle mal davon aus, dass eine Großzahl davon ungarische Exilbürger gewesen sind. Die gingen auf die Spieler los und das, also Tumulte, wie man sie wirklich für eine Doku oder einen Film benutzen könnte, ne? Polizei musste eingreifen, das sowjetische Team in die Kabine eskortieren. Das Spiel wurde damit offiziell abgebrochen. Das finde ich auch ganz interessant. Aber klar für 4-0 für Ungarn gewertet. Und damit war der Sieg auf ganzer Linie geschaffen. Mit einem Bild, das um die Geschichte, in die Geschichte eingeht.
Ich meine, das war halt das Faul über Wasser. Er hat ihm halt einfach schlicht und ergreifend vollkant die Augenbraue aufgerissen. Und das war Überwasser. Da konnte man schlecht was anderes machen, als das Spiel dann entsprechend für die Ungarn zu werden und abzubrechen. Wohlgemerkt, das hatten wir übrigens ja gerade bei unserer letzten Episode schon, das war nicht das Finale, das war das Halbfinale. Also sportlich gesehen war noch gar nichts entschieden, wie das, unser berühmtes Wunder auf dem Eis, wo auch das Wunder eigentlich noch gar nichts entschieden hatte, sondern das eigentliche Finale dann erst ein paar Tage später stattfand. So auch hier. Ungarn hat dann allerdings im Finale Jugoslawien auch geschlagen, 2-1, hat Gold gewonnen. Für Jadot allerdings ein bisschen getrübte Freude, denn zwar ging sein Foto mit dem blutüberströmten Gesicht um die Welt, wurde später übrigens auch Foto des Jahres und zum weltweiten Symbol für den ungarischen Freiheitskampf gegen die sowjetische Unterdrückung. Er selber durfte aber nicht mehr mitspielen, wegen der Verletzung. Und das musst du dir vorstellen, also Erwin Jadot ist ein ganz, ganz junger Mann, ist sehr überraschend aus einem Provinzverein plötzlich in die Nationalmannschaft berufen worden, hat sich dann dort durchgesetzt, ist the up-and-coming Star, ich würde mal sagen, vergleichbar so ein bisschen Schweinsteiger-Podolski in Südafrika bei der WM, wo plötzlich die ganze Nation zwei junge Helden für sich entdeckt und sagt, die sind irgendwie lustig, irgendwie spielen die befreit auf, hauen auch mal einen Spruch raus. So muss man sich Jadot vorstellen in der Zeit. Das war so einer, der war so unverbraucht und herzerfrischend und klasse. Und ausgerechnet der wird jetzt plötzlich zum Symbol des ungarischen Freiheitskampfs. Der wollte nur eine Goldmedaille. Und das wird ihm verwehrt. Ein Schritt vor seinem größten Triumph zieht ihm ein Russe ordentlich eine drüber und er darf im Finale nicht spielen. Und darunter wird er sein ganzes Leben leiden und es wird dieser Tag und dieser Schlag verändert sein Leben. Statt das zu werden oder zu bleiben, was zum Beispiel sein Mitspieler Jarmati, der in Ungarn auch hinterher noch ein Held war, geschafft hat, hat es bei ihm dazu geführt, dass er noch in Melbourne Lebensentscheidungen getroffen hat, die ihn in eine völlig andere Richtung geführt haben.
Sag mal so, vielleicht ist das dann auch das Schicksalsmoment, weil was wäre dann passiert, wenn er im Wasser gewesen wäre? Was wäre dann passiert, wenn er das entscheidende Tor geworfen hätte? Was wäre dann passiert, wenn das der Weg gewesen wäre, mit dem er dann gesagt hätte, okay, der Staatspräsident ruft mich rein, ich muss wieder zurück oder ich muss zurück in mein Land. Was da passiert ist danach, ist aber auch sehr interessant, denn wir befinden uns ja in einem Kalten Krieg, der noch gar nicht so alt ist. Wir befinden uns auf der einen Seite der USA, auf der anderen Seite der Sowjetunion und alle Anreiherpartner, die dafür gesorgt haben, dass eine kalte Wand entstanden ist, die auch im Sport sich überzogen hat und die natürlich auch dazu geführt hat, dass man versucht hat, Leute hinter dem berühmten eisernen Vorhang hervorzuholen, um sie vielleicht auf der anderen Seite auch als Mittel einzusetzen. Und das ist passiert. Ne? Nach Olympia sind insgesamt 38 Olympioniken der ungarischen Delegation, darunter die halbe Wasserballmannschaft und eben auch Erwin Jadot, nicht nach Ungarn zurückgekehrt, sondern, und das finde ich halt so irgendwie, es ist so typisch, eine typische USA-Geschichte, die jetzt entsteht, sind Teil einer sogenannten Freedom Tour geworden. Sports Illustrated und das US-Außenministerium, auch eine weirde Kombination im Zweifel, hatten sie eingeladen. Geh mal nicht nach Hause. Hier, mach mal, bleib mal hier und flüchte mal mit ins gelobte Land USA und wir machen dich zu Helden im Westen. Ne? Also nachdem sie die Spiele gemacht haben, sind sie rüber und sollten dann auf so einer Tour quasi mit Schauwen kämpfen, Beweis dafür sein, dass das Modell hinter dem eisernen Vorhang, dass der Kommunismus scheitert und dass sie hier ins gelobte goldene Land gehen und dort ihre Sachen machen. Finde ich insgesamt so, also rückblickend maximal schwierig, so.
Naja, wenn du dir überlegst, im Grunde genommen setzt sich da ja nur eins fort, nämlich die Ausbeutung zum Beispiel junger Menschen wie Jadot. Erst wird er mit einem Schlag, der will nur Sport, wird mit einem Schlag plötzlich zum nationalen Symbol. Und dann nutzen ihn die Amis für diese Freedom Tour aus. Das ist eine reine PR-Tour, die ja auch, also am Anfang denkst du, oh toll, wir werden hier hofiert und werden hin und her geschickt und die waren im Weißen Haus und ich weiß es nicht, was noch allem. Ja, aber so ist es ja nicht weitergegangen.
Ja, aber muss mich mal überlegen. Ich meine, du bist jung, du bist Sportler, du bist rüber. Die machen es ja auch aus einer bewussten Entscheidung. Sie denken sich, okay, das ist vielleicht die Chance in die Freiheit. Und dann bist du ein paar Monate auf Tour. Ich glaube, 3 oder 4 Monate ging das von San Francisco bis nach New York. Haben sie im Prinzip überall ihre Schaukämpfe gemacht, zusammen mit Fechtern, mit Turnern, mit Schwimmern, die Wasserballer. Die Wasserballer zum Beispiel haben meistens so gegen College-Teams Schaukämpfe gemacht, was ich auch angefühlt haben muss, wie Delfine in einem Becken beobachten, die einfach viel zu stark sind für ihre Gegner, sind auf Empfänge eingeladen worden. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das natürlich, guck mal, wir reden von den USA der 50er Jahre, das ist Konsum pur. Und du kommst aus einer Welt, wo du im Prinzip, also, ne? Es ist grau, wo Dinge knapp sind, wo du vielleicht auch kein Auto zur Verfügung hast. Auf der anderen Seite gibt es alles. Es ist ja dann schon erstmal anziehend und sicherlich auch zum einen kultureller Schock, aber zum anderen sicherlich auch etwas gewesen. Und das muss man ja bei dem Weg von ihm, Bachado, auch sagen. Er ist ja dann da geblieben, schon auch was hinterlassen hat. Was insgesamt für diese Tour zugehört, war natürlich aber auch schwierig, denn du gehst da weg und muss man sich vorstellen, vielleicht können wir uns heute gar nicht vorstellen, aber wenn die Entscheidung, da mitzugehen, hat ja auch automatisch dazu geführt, dass deine Familie in der Heimat auf einmal ganz anders betrachtet wird. Wer weiß, was mit denen passiert und du hast keinen Kontakt. So sippenhaft. So kriegt jetzt deine Familie, wandert die in den Knast, weil du hier auf der Freedom Tour in den USA bist. Die besagte Instrumentalisierung. Fühlst du dich überhaupt wohl damit, wenn du hier so für Anti-Sowjet-Propaganda benutzt wirst oder willst du eigentlich einfach nur Sport machen und versuchen ganz privat dein Leben zu retten? Und am simpelsten vielleicht auch einfach sowas wie Heimweh. So. Und es gab da ja auch Sportler, die sofort gesagt haben, sie wollen eigentlich wieder nach Hause, auch wenn sie dann sich mit der Polizei und den Geheimstaatsorganen auseinandersetzen müssen, einfach nur um wieder bei der Familie zu sein. Das darf man alles nicht unterschätzen, was das für einen Druck auf junge Sportlerinnen und Sportler ausgewählt hat. So, und am Ende bleibt ja auch noch eine Sprachbarriere, die vorhanden ist. Die hat dann am Ende Shador aber nicht davon abgehalten, seinen eigenen Weg zu gehen. Ne? Und den hast du ja am Anfang dieser Geschichte schon erzählt.
Genau. Und Shador ist ein schönes Beispiel dafür, dass hinter all dem, was wir gerade erzählt haben, schon auch eine konsequente Haltung steckt. Er hat seine Liebe zum Wassersport ausgelebt, super konsequent. Aber er war am Ende auch tatsächlich super konsequent in seiner Ablehnung des Kommunismus. Er ist Jahrzehnte später zu einem Besuch nach Ungarn zurückgekehrt und sollte dort von der Regierung ausgezeichnet werden für den Olympiasieg und sollte die auch persönlich entgegennehmen. Und das hat er abgesagt. Er sagt, ich komme nicht zu einem Meeting, wo ehemalige Kommunisten noch in der Verwaltung sitzen. Das ist für mich einfach, ihr habt mein Leben zerstört an der Stelle und ich will mit euch nichts zu tun haben. Also er ist bis zu seinem Ende in seinem Kampf, wenn du so willst, der dann am Ende primär in seinem Kopf stattgefunden hat, super konsequent geblieben.
Und man muss ja auch sagen, Jado ist das größte Wasserballfoto aller Zeiten, das wahrscheinlich entstanden ist, aber er ist nicht der größte Wasserballer aller Zeiten. So, dafür gilt dem, der mir auch nicht bewusst war, und deswegen spreche ich den Namen auch falsch aus, aber Dejo Giamatti, der halt zu denen gehört hat, die wieder nach Hause gegangen sind, die dann natürlich für ihr Gold gefeiert wurden, auf der anderen Seite aber als Teil der Freedom Tour natürlich auch irgendwie vom Regime von da an misstrauisch beäugt wurden, weil sie halt so ein bisschen als Symbol des Widerstandes galten, was es natürlich schwierig machte. Aber er zum Beispiel schaffte es durch diplomatisches Geschick irgendwie Legende zu bleiben, und ich glaube auch im Zweifel, wenn du heimatverbunden bist, wenn du Familie hast, wenn du Wurzeln hast, dann man darf das alles nicht unterschätzen, dann ist das nichts, was du nicht so einfach wegwirfst. So.
Zwei tun würden uns keinen Gefallen tun und den Jungs auch deutlich nicht gerecht werden, wenn wir hier vorschnell urteilen würden aus unserer Sicht heute. Ich glaube, dass
genau das.
Für alle diese Biografien gibt es eine extreme Rechtfertigung. Also es gibt eben so vieles an diesem Spiel, was du nur aus der Perspektive der damaligen Zeit wirklich erzählen kannst und verstehen kannst. Die sowjetische Propaganda feierte wahnsinnig gerne sportliche Erfolge. Auch eine Silbermedaille, zumal gegen einen sozialistischen Bruderstaat, Ungarn, ist etwas, worüber man eigentlich berichten kann. Problem: Wie erklärt man dem eigenen Volk, dass die befreundeten Ungarn im Becken so aggressiv gegen die Befreier der Roten Armee vorgehen? schwieriges Thema in der Presse. Besonders besorgniserregend war das, weil die sowjetischen Soldaten, die noch in Budapest stationiert waren, halt immer vor dem Problem standen, dass dieses Spiel möglicherweise emotional nochmal den Aufstand anzünden kann. Insofern ist dieses Spiel und dieses Turnier in Moskau aus so einer Mischung aus Verschweigen, Verdrehen und Täter-Opfer-Umkehr kommentiert worden. Eigentlich wurde es primär als Nichtereignis in den Medien abgefeiert. Man hat gesagt, ja, okay, es ist passiert, das ist das Ergebnis, tschüss, dankeschön, es gibt hier nichts zu sehen, weitergehen. Gleichzeitig packte man das, es gab dann ja auch Bilder aus den und Berichte über ausrastende Zuschauer, die Spieler der Russen lynchen wollten. Da wurde dann das oft genutzte Narrativ der faschistischen Provokateure bemüht. Und die Mannschaft wurde nach ihrer Rückkehr, und das muss ich eben auch vorstellen, das sind Sportler gewesen, die wollten Wasserball spielen. Also großen Empfang gab es nicht. Im Gegenteil, in einem System, in dem sportlicher Erfolg die Überlegenheit des Sozialismus beweisen soll, war eine Niederlage gegen einen kleinen Satellitenstaat wie Ungarn nicht so schick, eher eine Demütigung. Und deswegen wurden viele der sowjetischen Spieler in den folgenden Jahren kaum noch international eingesetzt. Prokopov, der Schläger, wurde nie wieder zum großen Star aufgebaut, da sein Name eben immer mit diesem Skandal verknüpft blieb. Und du siehst, da sind zwei Mannschaften und ich unterstelle denen jetzt erstmal, sie sind vor allen Dingen Sportler und keine Politiker. Aber die sind in eine Situation gezwungen worden, von der wir beide, die wir beide nicht mögen. Das ist, wenn Politik größer wird als der Sport oder der Sport sozusagen zum Stellvertreter für politische Auseinandersetzungen wird. Und das ist hier wahrscheinlich eines der flagrantesten Beispiele, brutalsten Beispiele auch in der zeitlichen Abfolge, die es überhaupt gibt. Und da sind Leben umgedreht worden, Leben verändert worden. Wenn du dir die Biografie von dem von dir gerade eben erwähnten Jarmati nimmst, der hat eine Heldenbiografie in Ungarn. Der ist sein ganzes Leben dort als Held, sowohl als Funktionär, als Trainer, als Spieler behandelt worden mit großem Respekt, bei allem Misstrauen, der damit zusammenhing. Und Erwin Jado er ist der Trainer von Marc Spitz, der erste Trainer von Marc Spitz gewesen. Aber das, wofür er eigentlich geboren war oder das, was er hätte erreichen können, hat er nicht erreicht. Und es ist nicht in seiner Macht gewesen, daran irgendetwas zu ändern. Denn er hat seine persönliche Konsequenz über den sportlichen Erfolg gestellt und gesagt, ich bleibe in Amerika, ich gehe nicht in dieses Land zurück. Ich gehe in ein Land, in dem Wasserball keine Bedeutung hat. Und werde einfacher Schwimmtrainer.
Ja, es sind Entscheidungen, die, wie du schon gesagt hast, man von außen nicht bewerten kann und bewerten sollte. Aber, und ich finde es total spannend, auch an der Folge, die wir heute hier gemacht haben und an dem Thema, das du ja ehrlicherweise hier mit reingeworfen hast, dass der Gedanke von The Grudge nicht der ist, guck mal, es gibt lebenslange Rivalitäten zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 und daran arbeiten wir uns ab. Und das ist eine Geschichte, die vielleicht durch ein paar Anekdoten erzählt wird, aber die Tiefe, die ein einziges Spiel haben kann und damit auch Bedeutung für die Geschichte, ist an diesem Beispiel hervorragend erzählt. Weil es gibt dieses eine Foto, es gibt dieses eine Duell und das Spiel ist ja nicht mal besonders spannend. Es ist ja ein klarer Sieg für die Ungarn. Und es ist auch einfach nur ein Spiel auf der Strecke. Es ist nicht der Olympiasieg. Und es ist auch noch mal ein bisschen anders als in der letzten Folge beim Miracle on Ice. Das ist USA gegen Sowjetunion, die auf Augenhöhe miteinander gekämpft ist. Hier ist es die Ohnmacht einer Bevölkerung, die offensichtlich, wir wissen ja auch nicht in Gänze, aber in der Zahl an Menschen, die dort waren, gegen diese Unterdrückung gekämpft hat und keine Chance hat. Die einzige Chance, die sie haben, ist ein Spiel, das sie kriegen, in diesem Fall in einem Wasserball-Halbfinale.
Das kriegt so eine wahnsinnige Bedeutung. Ich meine, jeder, der wie wir beide eine Liebe für Fußball hat, weiß, was 2014 passiert ist, der weiß, was 1990 passiert ist, der weiß, was 1974 passiert ist. Wir sind immer Fußballweltmeister geworden. Wir wissen aber auch, was 1954 passiert ist. Und da sind wir auch Fußballweltmeister geworden, aber noch so viel mehr. Da hat ein Spiel, das Selbstbewusstsein einer Nation komplett verändert. Dieses Spiel, über das wir heute erzählt haben, ist im Volksgewissen, im Volksbewusstsein der Ungarn mindestens so tief verankert wie die Niederlage in Bern. Dieses Spiel ist das ewige Signal, der ewige Beweis, wir haben es uns nicht gefallen lassen, wir haben uns aufgelehnt. Das ist das Zeichen des Aufstands. Der Aufstand war schon zu Ende, da haben die Jungs in Melbourne auf ihre Art weitergekämpft. Und das ist so viel größer als Sport. Und als Fan von Sport, Sportemotion und als jemand, der sich damit beschäftigt, welche Kultureinflüsse im Sport und wechselweise umgekehrt da zusammenkommen, guckst du auf dieses Spiel und denkst, hoffentlich schaffen wir es möglichst häufig, die Politik aus dem Sport rauszuhalten, weil es gibt da eine rote Linie, die wird an der Stelle eben immer übertreten. Und dann passieren Dinge, die sind nicht mehr okay. Die machen so einen Sport für einen Ausschnitt. In der Nachbetrachtung machen sie sowas dann kaputt. Für die Ungarn nicht. Die Ungarn lieben dieses Spiel, sie feiern es und es ist so viel mehr als nur ein Wasserballspiel bei Olympia.
Ja, und ich würde da vielleicht gar nicht auch komplett mitgehen mit dem, was du sagst. Ich bin auch kein Freund davon, wenn Politik Sport überdauert und wenn er instrumentalisiert wird. Aber in diesem Fall gibt es ja auch in dieser Geschichte zwei Facetten. Das Ergebnis wurde instrumentalisiert. Dieses Spiel selber war einfach nur ein Hilfeschrei einer ganzen Nation. Und ich finde, das macht das nochmal ein kleines bisschen anders.
Ja, das stimmt.
Auch im Vergleich zu dem letzten Duell, das wir hatten zwischen den USA und Sowjetunion. Das war so ein bisschen, da kämpfen Mächte miteinander und das wird alles von Anfang an instrumentalisiert. Hier kassiert am Ende auch Jador nur eine Rechte für sein komplettes Land, weil sie verzweifelt versuchen, sich zu wehren mit den rudimentären Mitteln, die sie haben.
Absolut.
Beleidigung und ein paar Schläge in Unterleib unter der Wasseroberfläche. Und ich bin gespannt. Wir haben heute, finde ich, eine sehr, 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 sehr tiefe Folge hier gehabt, die auch als Grudge nochmal ein bisschen was anderes ist. Wir waren jetzt zweimal sehr politisch. Und wenn man mal ehrlich ist, könnte es sein, dass der nächste Grudge eigentlich auch eine sehr politische Note kriegt. Aber er findet auf komplett anderem Terrain statt.
Also der nächste Grudge, beim nächsten Grudge werden wir die Geschichte erzählen, der, zumindest wir beide denken, der wahrscheinlich härtesten Rivalität zweier deutscher Fußballvereine. Eine Rivalität, die, ich weiß nicht, wie viele Vereinsnamensumbenennungen überlebt hat und ähnliches. Es sind zwei Stadtvereine. Ich glaube, wir können es auch verraten. Wir werden uns das nächste Mal mit zwei Leipziger Fußballvereinen beschäftigen. Und das wird nicht Red Bull sein, beziehungsweise die werden maximal eine Seitenarabeske in dieser Geschichte sein. Die Rivalität ist ganz selten erstklassig. Die ist oft politisch. Sie ist immer hart an der Grenze und manchmal deutlich drüber. Und es gibt wahnsinnig viele lustige Anekdoten, lustig dann, wenn man Fankultur und ausgelebte Fankultur liebt, wenn man es liebt, wenn Fankultur immer auch ein Stück weit Zeitgeschichte ist und Zeitgeschichte reflektiert, dann wird man dieses Duell und wird dieses Grudge-Match lieben. Insofern, ich freue mich da extrem drauf auf unsere nächste Folge.
Ich auch, denn am Ende des Tages ist das auch in der heutigen Zeit und jeder, der auf Social Media unterwegs ist, etwas, was man auch da am eigenen Leib spüren kann. Es gibt da krasse Videos, die ich auch in den letzten Jahren dazu gesehen habe. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf unsere nächste Runde, Hubertus, wenn es wieder heißt The Grudge. Und euch viel Spaß mit dieser, den alten Folgen und mit denen, die danach kommen.
Nico, tschüss. Bis ganz bald. Ciao.
Ciao, ciao. Not.